Wirtschaft unterrichten. Der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik für angehende Lehrpersonen und Lehrerinnen und Lehrer in der Praxis. Was sind relevante Themen der Wirtschaftsdidaktik? Und wie unterrichte ich das Fach Wirtschaft abwechslungsreich? Wir sprechen mit Expertinnen und Experten der ökonomischen Bildung über spannende und aktuelle Fragen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema Entscheidungskompetenz als Ziel ökonomischer Bildung. Mein Name ist Katharina Schild, euer Podcast-Host. Bei mir ist heute Simon Jersak zu Gast, der selbst zum Thema Entscheidungskompetenz forscht. Herr Jersak, Sie sind Lehrer am Max-Born-Gymnasium in Backnang und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökonomische Bildung der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Und im Rahmen Ihrer Doktorarbeit beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie Lehrkräfte denn eigentlich die Entscheidungskompetenz von Lernenden im Wirtschaftsunterricht wirksam und nachhaltig fördern können. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute hier sind und wir mit Ihnen über das Thema gutes Entscheiden sprechen dürfen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Folge.
Um zu beginnen, was begeistert Sie denn persönlich an den Themen gutes Entscheiden und Entscheidungskompetenz?
Ja, das Thema betrifft uns alle. Wir treffen täglich unzählige Entscheidungen. Manche Entscheidungen treffen wir bewusst oder routiniert. Andere bereiten uns richtig Kopfzerbrechen. Und ich denke, jeder kennt die Situation, sich auch mal nicht entscheiden zu können. Manchmal ärgern wir uns auch im Nachhinein über unsere Entscheidungen und bereuen sie vielleicht sogar. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass unsere Entscheidungen eben, ja, auch die kleinen alltäglichen Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf unser Leben haben können, auf unseren beruflichen Erfolg, auf unsere Gesundheit, vielleicht auch auf unsere finanzielle Situation oder unsere Lebenszufriedenheit. Wenn wir zum Beispiel dann auch an die Klimakrise denken, haben unsere individuellen Entscheidungen auch teilweise eine gesellschaftliche Dimension. Und kurzum, ich denke eben, gutes Entscheiden ist einfach wahnsinnig wichtig und angesichts der vielen aktuellen Krisen vielleicht sogar wichtiger denn je. Genau das zu erforschen, wie wir als Lehrkräfte Lernende möglichst wirksam und nachhaltig dabei unterstützen können, als mündige Verbraucher, Berufswähler, Wirtschaftsbürger gute Entscheidungen zu treffen, finde ich einfach wahnsinnig wichtig und faszinierend. Und wenn ich den Punkt zu Beginn gleich loslernen darf, ich glaube, dass Wirtschaft eben das perfekte Fach ist, um gutes Entscheiden zu lernen und zu trainieren, zum Beispiel bei Konsumentscheidungen, bei der Berufs- und Studienwahl, bei finanziellen Entscheidungen oder auch bei unternehmerischen Entscheidungen.
Sie sprechen die ganze Zeit von dem Begriff Entscheidung. Was versteht man denn in der Wissenschaft eigentlich genau unter einer Entscheidung?
Also unter einer Entscheidung versteht man üblicherweise, kurz gesagt, erstmal den mentalen Prozess des Wählens zwischen mindestens zwei Alternativen. Durch die Entscheidung wird dann eben eine Option ausgewählt und der Entschluss gebildet, die dann auch umzusetzen, also zu realisieren. Das ist dann übrigens auch der zentrale Unterschied zu einem Urteil bzw. Urteilskompetenz, die ja im Bildungsplan für das Fach WBS in Baden-Württemberg eine wichtige Rolle spielt. Also Entscheidungen führen eben notwendigerweise zu einer Realisierung, zu einer Umsetzung der Entscheidung, meistens eben durch eine konkrete Handlung. In der Forschung bezeichnet man Entscheidungen deswegen auch als transformativ, weil sie eben häufig das Leben und die eigene Identität grundlegend verändern können. Also denken Sie zum Beispiel an die Berufs- oder Partnerwahl oder finanzielle Entscheidung fürs Alter. In der psychologischen Entscheidungsforschung sind Urteile und Bewertungen eben Teil des Entscheidungsprozesses, an dessen Ende dann die konkrete Entscheidung steht. Bevor ich in der Wahlkabine oder am Supermarkt eine Entscheidung treffe, sollte ich die zur Wahl stehenden Parteienprodukte vorher eben beurteilt haben.
Wir sprechen ja auch häufig von gutem Entscheiden. Warum fällt uns denn gutes Entscheiden eigentlich oft so schwer?
Also dafür gibt es viele Gründe. Häufig sind wir zum Beispiel einfach aufgrund der Vielzahl von Optionen überfordert. Soziologie geht davon aus, dass unsere Wahlmöglichkeiten in modernen Gesellschaften immer mehr werden, immer zunehmen. Um mal ein konkretes Beispiel zu geben, letztes Jahr konnten Abiturienten in Deutschland zwischen rund 23.000 verschiedenen Studiengängen wählen. Vor 10 Jahren waren es noch rund 17.000. Das heißt, auf einem ohnehin schon sehr hohen Niveau steigt die Zahl der Wahlmöglichkeiten immer weiter an. Auch was dann unsere persönliche Lebensgestaltung betrifft, haben wir halt heute viel mehr Möglichkeiten als in früheren Zeiten. Und deswegen werden dann so moderne Gesellschaften auch als Multioptionsgesellschaft oder Entscheidungsgesellschaft bezeichnet. Studien, das ist ganz interessant, zeigen eben auch, dass die Zufriedenheit nach einer Entscheidung mit der zunehmenden Zahl der Optionen, also der hätte ich doch, sinkt. Also manchmal verzichten wir auch lieber auf Entscheidungen, als uns der Gefahr auszusetzen, für eine falsche Entscheidung zu treffen. Oder wir delegieren Entscheidungen, also entscheide du. Ich glaube, das kennen auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein anderer Punkt, der mir als Wirtschaftslehrer persönlich sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir in einer stark kommerzialisierten und häufig auch manipulativen Umwelt leben, die ja darauf ausgerichtet ist, unsere Entscheidungen eben gezielt zu beeinflussen. Die Beispiele reichen dann von Fastfood über Online-Shops bis hin zu Social Media. Es gibt auch eine relativ aktuelle Studie der EU-Kommission, die zeigt, dass eben 40% der Online-Shops versuchen, Verbraucherinnen und Verbraucher mit falschen Countdown-Zählern, fehlenden oder irreführenden Informationen oder so weiterer Dark Patterns, wie man das nennt, zu Kaufentscheidungen zu drängen. Und ich denke, es ist eben eine wichtige Aufgabe des Wirtschaftsunterrichts, Jugendliche zu befähigen, in solchen toxischen Entscheidungsumgebungen, man spricht dann auch von Entscheidungsarchitekturen, gute Entscheidungen zu treffen.
Sie haben gerade bereits angedeutet, dass das Spektrum an menschlichen Entscheidungen unglaublich groß ist. Und es reicht von einfachen Routineentscheidungen, also was esse ich in der Mittagspause, bis hin zu Lebensentscheidungen mit wirklich weitreichenden Konsequenzen, wie jetzt, welchen Beruf strebe ich später mal an. Ganz allgemein gesprochen, was würden Sie denn überhaupt als gute Entscheidung bezeichnen?
Ja, zunächst geht es in erster Linie mal darum, dass wir Entscheidungen treffen, die unseren Zielen, Präferenzen, Wertvorstellungen und unserem Selbstbild gerecht werden. Bei der Beurteilung von Entscheidungen betrachten wir und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler im Alltag häufig das Ergebnis einer Entscheidung. Die Entscheidungsforschung, die richtet den Blick viel stärker auf den Entscheidungsprozess, also die Frage, wie es zu einer Entscheidung kommt. Warum ist es so? Ja, in der Realität kann zum Beispiel Glück bewirken, dass eine eigentlich eher unreflektierte und uninformierte Entscheidung zu einem positiven, guten Ende führen kann. Also denken Sie zum Beispiel mal an den Kauf eines Lottoscheins. Aus der Sicht der Mathematik und der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es ja eher eine zweifelhafte Entscheidung. Ein Glückspilz, der einen Jackpot gewinnt, wird den Kauf aber vielleicht als eine der besten Entscheidungen seines Lebens bezeichnen. Anderes Beispiel ist vielleicht das Investieren in eine einzige Aktie, was ja auch hochriskant ist und normalerweise wenig sinnvoll ist, aber mit Glück einen natürlich sehr, sehr reich machen kann. Und wenn wir jetzt mal den individuellen Entscheidungsprozess stärker in den Blick nehmen, ist also eine Entscheidung aus meiner Sicht dann gut, wenn erstens die relevanten Informationen berücksichtigt werden, zweitens die Regeln der Logik und der Wahrscheinlichkeitstheorie beachtet werden und drittens eben keine gravierenden Denkfehler begangen werden.
Sie sprechen gerade Denkfehler an. Wie gut entscheiden denn Menschen im Allgemeinen?
Ja, die Frage, wie gut bzw. wie rational Menschen generell entscheiden, wird in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiert. Insgesamt lassen sich so grob drei Strömungen unterscheiden. Da gibt es die neoklassische ökonomische Entscheidungstheorie, die beschreibt den Menschen als perfekten, rationalen Entscheider, der alle seine Handlungsoptionen kennt und dann die Option auswählt, die seinen eigenen Nutzen maximiert. Das ist dann der klassische Homo economicus, von dem viele Zuhörerinnen und Zuhörer sicher schon mal gehört haben. Die zweite Strömung ist die Sichtweise der traditionellen Vereinsökonomie. Psychologische Studien zeigen seit den 70er Jahren, dass es menschliche Entscheidungsfallen vom Modell des rationalen und perfekten Homo economicus eben abweicht. Die durch Kahneman und Tversky angestoßene Forschung stellt das menschliche Entscheiden als systematisch fehleranfällig dar und ist insgesamt ziemlich pessimistisch. Menschen werden ja als schlechte Entscheider betrachtet. Der wichtigste Befund dieser Forschungstradition ist, dass Menschen beim Entscheiden einfache, auf fehleranfällige Faustregeln oder mentale Abkürzungen nutzen. Und ja, der Fachterminus für solche Faustregeln ist eben Heuristiken. Unzählige experimentelle Studien zeigen eben, dass Menschen Wahrscheinlichkeiten falsch einschätzen, Hypothesen fehlerhaft prüfen und sich von irrelevanten Informationen beeinflussen lassen und eben vielen weiteren kognitiven Verzerrungen, man nennt es dann auch Biases, unterliegen. Aber es gibt auch noch eine dritte Strömung, die meiner Ansicht nach in der Wirtschaftsdidaktik bisher viel zu wenig beachtet wird. Diese Position geht unter anderem auf die beiden Psychologen Gerd Kiegerenzer und Ralf Hertwig zurück. Die teilt erstmal die Grundidee, dass ein großer Anteil menschlicher Entscheidungen auf einfachen Heuristiken basiert. Allerdings sehen Sie, und das ist eben der wesentliche Unterschied, in diesen Heuristiken gerade keine Gefahrenquelle für die menschliche Entscheidungsqualität, sondern vielmehr sparsame, schnelle und effiziente Problemlösungsmechanismen. Das ist dann insgesamt eine deutlich optimistischere Sichtweise auf die menschliche Entscheidungskompetenz. Der sogenannte Ansatz der adaptiven Rationalität geht dann davon aus, dass Menschen im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte schon eine Art mentalen Werkzeugkasten entwickelt haben. Und dieser Werkzeugkasten ist damit ganz einfachen und präzisen Werkzeugen, das heißt Heuristiken, ausgestattet, die wir Menschen dann bei Entscheidungen unter Unsicherheit verwenden können. Und diese Heuristiken bieten dann drei wesentliche Vorteile. Sie sind schnell, mühelos anwendbar und liefern zufriedenstellende Ergebnisse.
Sie arbeiten ja auch als Lehrkraft an der Schule und unterrichten das Fach Wirtschaft. Welche Rollen spielen denn diese drei Strömungen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, für Sie selbst im Wirtschaftsunterricht?
Also ich denke, alle drei Strömungen haben einen berechtigten Platz im Wirtschaftsunterricht. Als Lehrkräfte sind wir der wissenschaftlichen Kontroversität und Pluralität verpflichtet und sollen eben auch alle drei Strömungen meiner Ansicht nach kritisch würdigen. Insbesondere eben in der Sekundarstufe 2, wo es auch um wissenschaftspropedeutisches Arbeiten geht. Bisher werden im Wirtschaftsunterricht meiner Wahrnehmung nach vor allem der Homo economicus bzw. die ökonomische Entscheidungstheorie und die Kritik daran thematisiert. Zugespitzt kennt die Wirtschaftsdidaktik vor allem dann den vollkommen rationalen, aber unrealistischen Homo economicus und den defizitären, fehleranfälligen, vermeintlichen, echten Menschen der Verhaltensökonomie, eben in der Tradition von Kahneman und Tversky. Mir ist das ein bisschen zu schwarz-weiß. Ich denke, der Wirtschaftsunterricht kann von der Forschung zur adaptiven Rationalität enorm profitieren. Deshalb plädiere ich dafür, im Unterricht auch den Homo heuristicus aufzugreifen und nicht nur den Homo economicus.
Können Sie uns ein praktisches Beispiel geben, wie denn dieser Homo heuristicus im Unterricht auch tatsächlich genutzt werden könnte?
Eine wichtige Erkenntnis der Forschung zur adaptiven Rationalität ist, dass komplexe Probleme nicht immer komplexe Lösungsstrategien benötigen. Sie zeigt, dass die Prüfsteine für rationale Entscheidungen in der realen Welt nicht Perfektion im Sinne eines Homo economicus sein müssen. Also rational sind demnach auch solche Entscheidungen, die vielleicht nicht perfekt, aber good enough, so gut genug sind. In der Schule und im Wirtschaftsunterricht geht es ja häufig darum, möglichst viele Informationen und Argumente zu sammeln und lange Pro-Kontra-Listen zu erstellen. Das mag in manchen Fällen auch wichtig sein. Bei vielen Entscheidungen, die Schülerinnen und Schüler außerhalb des Klassenzimmers treffen, kann es aber auch sinnvoll sein, nur wenige Hinweise zu berücksichtigen. Ganz einfach, weil sie gar nicht die Zeit und die kognitive Kapazität dafür haben. Ich würde das mal am Beispiel der Geldanlage veranschaulichen. Also wer sein Geld vermehren möchte, braucht in der Regel keine komplexen Anlagemodelle, wie zum Beispiel die berühmte und komplizierte Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry Markowitz. Studien zeigen, dass ganz einfache Faustregeln, also Heuristiken, zumindest nicht schlechter, teilweise sogar besser performen als komplizierte mathematische Rechen- und Anlagemodelle. Welche Faustregeln sind das? Eine einfache und erfolgreiche Strategie ist zum Beispiel die 1-durch-N-Heuristik oder naive Diversifikation. Sie besagt, verteile deine Investitionen gleichmäßig auf alle Anlageklassen. Also wenn es 2 Optionen gibt, 50-50 und so weiter. Beim Investieren kann aber auch eine andere Heuristik hilfreich sein. Das ist die Rekognitionsheuristik oder Wiedererkennungsheuristik. Etwas vereinfacht gesagt, nutzt sie den Umstand, dass in bestimmten Fällen der Bekanntheitsgrad und die Wiedererkennung eines Objekts als Entscheidungshilfe dienen können. Also wenn ich zum Beispiel als Laie den Ausgang von Fußball-Champions-League-Partien oder Tennisspielen tippen muss, fahre ich in der Regel sehr gut damit, auf die Mannschaften und die Spieler zu setzen, von denen ich schon mal gehört habe. Das funktioniert auch am Aktienmarkt. Die Studien zeigen sehr, sehr gut. Eine einfache Faustregel für Laien lautet demnach, kaufe Aktien von Unternehmen, die du kennst. Schaut man sich die Rekognitionsheuristik ein bisschen genauer an, so erkennt man relativ schnell, dass sie letztlich darauf basiert, große Unternehmen auszuwählen und ja, sie führt dann letztlich auch zu einem Index-Investment. Natürlich ist die Rekognitionsheuristik nicht ganz ohne Fallstricke, aber sie ist in vielen Fällen eben gut genug. In der Forschung spricht man davon, dass Heuristiken an ihre Umwelt angepasst sein müssen, damit sie funktionieren. Das heißt, in einer Welt, in der der Erfolg einer Aktie nicht von ihrem Bekanntheitsgrad abhängt, versagt die Rekognitionsheuristik natürlich. Aber auch das könnte man natürlich sehr gut mit Schülerinnen und Schülern diskutieren, gerade mit Älteren. Neben der 1-durch-N-Heuristik und der Rekognitionsheuristik gibt es noch viele weitere Heuristiken, die man im Unterricht thematisieren könnte.
Wir haben jetzt über die Ansatzmöglichkeiten für den Homo Heuristicus gesprochen. Gibt es denn weitere Möglichkeiten, wie im Unterricht die Entscheidungskompetenz von Schülerinnen und Schülern trainiert werden kann?
Entscheidungskompetenz lässt sich im weitesten Sinne mit ganz vielen handlungsorientierten Methoden trainieren. Ich denke dabei zum Beispiel an Planspiele, Simulationen, Entscheidungsexperimente oder auch Schülerführend. Womit Lehrkräfte Entscheidungskompetenz meines Erachtens eher nicht trainieren, sind Textanalyseaufgaben und rein textbasierte Lernerfahrungen, die den Wirtschaftsunterricht wie Schulbuchstudien immer wieder zeigen, nach wie vor leider oft dominieren. Ein Ansatz, der in meinem Promotionsprojekt eine wichtige Rolle spielt, ist Boosting. Boosting ist ein verhaltenswissenschaftlich gestützter Ansatz, der von Ralf Hertwig und seinem Team am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin entdeckt wurde. Unter Boost verstehen Sie evidenzbasierte, nicht monetäre und nicht regulatorische Innovationen mit dem Ziel, Entscheidungskompetenz zu steigern. Und mein Ziel ist es eben, die Forschung zu Boosting, zu Boosts für den Wirtschaftsunterricht nutzbar zu machen. Boosts können zum Beispiel sehr einfache und leicht zu merkende Tipps sein. Ein wirksamer und hilfreicher Tipp, um Desinformationen im Internet zu erkennen, ist zum Beispiel, wenn schockierende Behauptungen in der Überschrift unglaublich erscheinen, dann sind sie es wahrscheinlich auch. Auch im Hinblick auf Boosting gilt, komplexe Probleme benötigen nicht immer komplexe Lösungsstrategien oder lange Checklisten. Angesichts der Tatsache, dass für die ökonomische Bildung oft nur wenige Stunden zur Verfügung stehen, sollte uns eben auch sehr daran gelegen sein, diese knappe Unterrichtszeit maximal effizient zu nutzen. Deswegen finde ich die Forschung zu einfachen, aber erfolgreichen Heuristiken und Boosting ja so faszinierend.
Es geht also beim Boosting um Tipps und Hinweise, wie für bestehende Probleme Lösungen gefunden werden können. Ich würde Sie gerne abschließend noch bitten, den folgenden Satz zu ergänzen. Das Thema Entscheidungskompetenz ist...
Für den Wirtschaftsunterricht so zentral, weil wir junge Menschen dazu befähigen müssen, in einer komplexen Welt als mündige Verbraucher, Berufswähler und Wirtschaftsbürger Entscheidungen zu treffen, die zu ihrer Lebenszufriedenheit, ihrem Wohlergehen und ihrer Gesundheit beitragen und im Einklang mit dem Gemeinwohl stehen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke in das Thema der Entscheidungskompetenz.
Vielen Dank auch von meiner Seite, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wirtschaft unterrichten, der Tübinger Podcast zur Wirtschaftsdidaktik. Das Impressum. Die Moderation dieser Folge übernahm Katharina Schild. Redaktion und Postproduktion erfolgten ebenfalls durch Katharina Schild. Diese Folge entstand im Rahmen des Projektes Offene Wirtschaftsdidaktik des Lehrstuhls für ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Finanziert durch die Joachim-Herz-Stiftung. Weitere Unterstützungsangebote stellen wir euch auf unserer Projekt-Homepage Wirtschaftsunterrichten zur Verfügung. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.